genug Grund zum Danken, gell? Dürft euch setzen. Wow, hat's gut getan? Ist gut, ist besser zu loben und zu preisen als zu jammern, oder? Man ertappt sich immer wieder, dass man sich aufregt oder dass man sich ärgert, aber wir lassen uns nicht mehr ärgern. Amen. Papa, danke für neuen Sonntagmorgen. Danke, dass du unser Herz jetzt öffnest für dein Wort. Danke, dass dein Wort nie leer zurückgeht, sondern es vollbringt das, wozu du es aussendest, auch heute Morgen. Danke, Jesus. Du bist ein wunderbarer Gott. Wir preisen dich, wir lieben dich, Jesus. Wir schauen auf dich, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Du bist ein guter Gott. Halleluja. Amen. Halleluja. Habt ihr euch schon mal die Frage gestellt, warum alles so ist, wie es ist? Warum ist es nicht anders? Warum gibt es den Teufel? Warum musste Jesus ans Kreuz? Warum 2000 Jahre nach dem Kreuz? Warum hat Gott eine Entrückung geplant? Warum darf der Teufel dann 7 Jahre hier herrschen? Warum ist das alles so, wie es ist? Ich habe mich die Frage schon oft gestellt und dann denke ich mir immer, so Gedanken, habe ich so Gedankenspiele, wie könnte man es besser machen? Was wäre besser, wenn der Teufel nicht auf der Erde wäre, wenn er irgendwo auf dem Mars wäre? Und ich habe immer wieder so Momente, wo ich solche Gedankenspiele mache. Und dann merke ich, dass ich merke, ich kritisiere Gott. Unterschwellig. Natürlich durch die Hintertüre. Aber ich denke, Gott hat es nicht gut gemacht, wie es ist. Auch schon mal solche Gedanken gehabt. Und ich bin zum Punkt gekommen, wo ich merke, nein, es ist alles gut so, wie es ist. Warum? Weil wenn es irgendwie besser gegangen wäre, hätte Gott es gemacht. Amen. Gott hat kein Interesse, uns es schwerer zu machen, sondern Gott hat Interesse daran, uns es so leicht wie möglich zu machen. Deswegen ging Jesus ans Kreuz und wir müssen nicht ans Kreuz. Deswegen hat Jesus gelitten, dass wir nicht leiden müssen. Amen. Und der König Salomo, der durfte mal Gott fragen um eine Bitte. Oder Gott erlaubt ihm, etwas zu bitten. Und das Interessante ist, dass er nicht um Gold und Silber gebeten hat oder um Macht, um Position, um die Dinge, die diese Welt bietet. Um Anerkennung, Ruhm und so weiter. Sondern er sagte, er bittet Gott um Weisheit. Und Weisheit ist ein schweres Los. Die Dummen haben es leichter als die Weisen. Die Dummen machen sich keine Sorgen um morgen. Die Dummen wissen nicht, was Atomkrieg ist. Die Dummen wissen nicht, was die Rente ist. Die Dummen leben in den Tag hinein, essen, trinken und freuen sich und schlafen dann ein. Die haben gute Träume. Ich bin mal ganz, ganz frech heute Morgen, um das so zu sagen. Und manchmal beneide ich die Doofen, die Dummen, in welcher Form auch immer. Ich möchte jetzt nicht sagen, die sind's oder die. Aber auf der anderen Seite, je intelligenter du bist, desto weiser du bist, desto mehr du dich mit Dingen beschäftigst, desto mehr musst du auf dich selber Acht geben, weil du entdeckst den Wahnsinn dieser Welt. Du entdeckst den Wahnsinn dieser Welt. Und da musst du aufpassen, dass du nicht von hinten vom Pferd fällst. Ja? Weil es kann dich so beschäftigen, dass nur noch Traurigkeit und Ohnmacht dich übernimmt und die Freude in deinem Leben flöten geht. Die Freude in deinem Leben geht, aber dafür hat uns Gott nicht geschaffen. Gott hat uns nicht geschaffen, den ganzen Tag zu grübeln und nachzudenken und überlegen und was wäre, wenn, hätte, Fahrradkette und diese ganzen Sprüche. Stimmt's? Schon mal so einen kleinen Mann im Ohr gehabt, der dir immer zuflüstert? Ich glaube, ich weiß vieles über die Geschichte, ich weiß vieles über die Politik. Ich weiß vieles, wie es wirklich war, anstatt es in den Geschichtsbüchern steht. Und alles wiederholt sich. Und du denkst so, das ist so unfassbar, was hier alles läuft. Und dann merke ich so, ich habe nur eine Chance, zurück zu Jesus, zurück zum Glück. Mein Glück liegt bei Jesus, meine Freude ist bei Jesus. Und je mehr ich Dinge loslasse und sage, ja, das ist, wie es ist, ich kann es nicht ändern, geht's mir besser. Schon mal erlebt? Ob du Menschen kennenlernst und du denkst, mach's doch so oder so. Du kannst Menschen nicht ändern. Ja? Mein großer Bruder zum Beispiel ist so ein Tollpatsch, dem passieren ständig Dinge und er lässt sich nicht belehren. Er ist unbelehrbar. Er hat mal in seinem Auto gesagt, er wechselt die Glühkerzen an seinem Diesel und es sind Keramikkerzen. Wer weiß, was Keramik für ein Material ist? Ist es weich oder hart? Hart, es ist spröde. und du darfst sie nur mit ein paar Newtonmetern anziehen. Und ich habe zu ihm gesagt, Jocki, lass es lieber. Ah, ich kann das. Kennt ihr so Leute, die unbelehrbar sind, sie können alles? Sag ich, hast du das schon mal gemacht? Nö, aber ich kann das. Dann habe ich gesagt, Jocki, das sind Keramikglühkerzen. Die darfst du nur mit Hand fest anziehen. Ja, am besten mit dem Drehmoment. Kennst du so Leute, die sagen, ja. Und du guckst sie an und denkst, hat der gerade zugehört? Und dann habe ich gedacht, lass ihn machen. Nachmittags ruft er mich an. Hey Thomas, ich habe die Glühkerzen abgerissen. Ich sage, hab's dir doch gesagt. Ja, wie fest hast du die angezogen? Ja, volle Kanne. Ich sage, ja, jetzt hast du volle Kanne ein Problem. Ja, was kann man da jetzt noch machen? Habe ich gesagt, nix. Motor ausbauen oder den Kopf ausbauen, sind mal locker so 2.000, 3.000 Euro in der Werkstatt. Das meiste ist Arbeitslohn, dann bohren die das raus, machen neues Gewinde rein und dann kannst du wieder eine Glühkerze reinbauen. Ja, geht das auch anders? Kennt ihr diese Leute, die nicht auf dich hören und dann geht's in die Hose und dann fragen sie dich, geht das auch anders? Ja, es ginge anders, wenn du auf mich gehört hättest und mir einmal zugehört hättest, was ich gesagt habe. Was habe ich dir gesagt? Ja, weiß ich nimmer. Sag ja, dann ist es jetzt halt so. Und ich bin heute jetzt, damals war ich noch viel jünger, da war ich 30 oder so, wo das war. Heute ist mir das völlig egal. Heute ist mir das so scheißegal. Ich kann gar nicht mehr sagen, wie egal mir das ist. Ich habe keine Lust mehr auf so Leute. Ich entferne so Leute aus meinem Leben, weil die tun mir nicht gut. Ich sag's einmal, zweimal, dreimal, aber dann ist gut. Versteht ihr, was ich sagen will? Es geht um meinen Frieden, nicht, dass ich mich überhebe, nicht, dass ich sie richte. Es gibt Leute, die sind unbelehrbar, die musst du machen lassen. Aber ich stehe nicht hin und repariere ihren Schaden. Versteht ihr? Und ich habe so gedacht, wow, Wahnsinn. Es gibt so Leute, die sich nichts sagen lassen. Und für mich ist wichtig, dass ich mir und dass du dir von Gott etwas sagen lässt. Dass du zuhörst, wenn Gott zu uns redet. Gott möchte uns vom Schaden bewahren. Und was will ich damit sagen? Manche Leute können wir nicht ändern, manche Umstände können wir nicht ändern, bestimmte Situationen in unserem Leben können wir nicht ändern. Jetzt komme ich zu meinem heutigen Thema, nämlich Zeit. Alles in deinem Leben hat einen Tag, eine Stunde, eine Minute, eine Sekunde und die Bibel sagt, all unsere Tage stehen im Buch des Herrn. Jetzt könnte man sagen, ja, dann kommt ja, wie es kommt. Nicht ganz, aber fast. Aber ich könnte sagen, Gott hat Tag und Stunde festgelegt, wann etwas passiert. Hast du Mitspracherecht an dem Tag, wo du geboren wirst? Hast du Mitspracherecht an dem Tag, wo du sterben wirst oder entrückt wirst? Nein, es gibt viele Momente in unserem Leben, wo wir kein Mitspracherecht haben. Und da habe ich mir König Salomo angeschaut in Prediger 3, in Luther ab Vers 1, Prediger 3, in Luther ab Vers 1. Da sehe ich, wie König Salomo sich Gedanken um diese Dinge machte. Und er anfing aufzuschreiben und Gott nahm es mit auf in die Bibel. Und da können wir vieles draus lernen. Und da fängt er schon gleich an und sagt, ein jegliches hat seine Zeit und alles Vorhaben unter den Himmeln hat seine Stunde. Wow. Alles hat seine Zeit, alles hat seine Stunde. Wenn eine Frau schwanger ist, kann die nicht sagen, nach 5 Monaten, ich habe keine Lust mehr, jetzt leiten wir die Geburt ein. Geht nicht. Alles hat seine Stunde. Alles ist vorherbestimmt. Alles hat seine Zeit. Du kannst auch nicht aufs Weizenfeld fahren und der ist gerade mal rausgekommen und sagen, so, jetzt enden wir. Weil da ist noch nichts da. Alles hat seine Stunde und seine Zeit. Alles Vorhaben unter den Himmeln hat seine Stunde. Jetzt geht ans Eingemachte. Geboren werden hat seine Zeit. Sterben hat seine Zeit. Pflanzen hat seine Zeit. Ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit. Töten hat seine Zeit. Heilen hat seine Zeit. Abbrechen hat seine Zeit, bauen hat seine Zeit, weinen hat seine Zeit, lachen hat seine Zeit. Schon mal geweint? Weinst du immer noch oder hat's aufgehört? Hast du schon mal gelacht? Lachst du immer noch oder hat's aufgehört? Alles hat seine Zeit, alles hat einen Anfang und ein Ende in dieser Welt. Alles ist Saat und Ende in dieser Welt. Klagen hat seine Zeit, tanzen hat seine Zeit. Steine wegwerfen hat seine Zeit, Steine sammeln hat seine Zeit. Ich denke, hier geht es auch um Verstecken, um Hausbau. Herzen hat seine Zeit, aufhören zu herzen hat seine Zeit. Ich denke, da geht es um Liebe, jemand lieb zu haben und so weiter. Suchen hat seine Zeit, verlieren hat seine Zeit, behalten hat seine Zeit, wegwerfen hat seine Zeit. Zerreißen hat seine Zeit, zunähen hat seine Zeit, schweigen hat seine Zeit, reden hat seine Zeit, lieben hat seine Zeit, hassen hat seine Zeit, Streit hat seine Zeit, Frieden hat seine Zeit. Zum Glück hört er jetzt auf. Sonst könnte man endlos weiterlesen, gell? Also alles Vorhaben in deinem Leben oder mit Umständen, alles hat seine Zeit. Alles hat einen Anfang und ein Ende. Und ein König, der alles hatte, der Reichtum hatte, Weisheit hatte und so weiter, Macht hatte, Frieden hatte, einen Palast hatte, eine Armee hatte, Salomo hatte alles. Und er macht sich Gedanken um diese Dinge. Irgendwie war er doch nicht ganz im Frieden oder in der Ruhe oder wie auch immer, oder hat Gott es benutzt, um es in sein Wort aufzunehmen. Und jetzt schauen wir mal in Vers 9, was für ein Resümee er zieht. Man mühe sich ab, wie man will, so hat man keinen Gewinn davon. Könnte man sagen, okay, Strick, nächster Baum, erschießen. Alles nutzlos. In gewisser Weise ja, aber auch nein. Es kommt immer auf deinen Blickwinkel an. Wenn du alles aus Gottes Sicht siehst und mit Gott siehst, hat alles einen Sinn und einen Gewinn. Du redest mit jemand, weil Gott dich dahin schickt, du spürst, du sollst ein Gespräch führen, es wird Frucht haben. Wenn du aus menschlicher Sicht das Gespräch nachher analysierst, wirst du sagen, es hat ja gar nichts gebracht. Ob es was gebracht hat oder nicht, weißt doch du nicht. Verstehst du? Es ist immer wichtig, wie schauen wir drauf? Schauen wir aus dem Fleisch drauf? Schauen wir aus dem Natürlichen drauf? Denken wir immer, ja, das war ja umsonst, das hat ja gar nichts gebracht. Schauen wir im Geist drauf, wissen wir immer, dass es was gebracht hat. Weil Gottes Wort nie leer zurückgeht. Es bringt immer etwas, für Gott zu dienen. Man mühe sich ab, wie man will, so hat man keinen Gewinn davon. Und heute Morgen ist mir klar geworden, obwohl er ein Mann Gottes war und es ins Wort Gottes aufgenommen wurde, hatte er was nicht. Jesus. Er hatte Jesus nicht. Er hatte die Tora. Er hatte einen Glauben, aber er hatte Jesus nicht. Und heute Morgen ist mir so in der Tiefe bewusst geworden, dass ich so viel mehr besitze als König Salomo. Er hatte Macht, Einfluss, Reichtum und er kommt zum Resümee, alles umsonst. Das ist ganz schön ernüchternd, oder? Und ich komme zum Resümee, ich habe weder Macht, noch Reichtum, noch Schönheit, noch eine Armee, noch einen Palast, noch was weiß ich was alles, Kamele, Esel, Ziegen, was man alles so aufzählen kann, mein Haus, mein Auto, mein Boot. Ich habe das alles nicht, aber ich habe Jesus. Ich bin so viel reicher als er, weil ich sagen kann, alles dient mir zum Besten. Ich bin reich gemacht zu jedem guten Werk. Alles in meinem Leben muss mir zum Besten dienen, weil Gott es befohlen hat. Ich habe keinen Tag, der nutzlos und sinnlos ist, weil ich immer, 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 selbst wenn ich heute Morgen aufstehe und sage, der Tag ist bekloppt, ich habe keinen Bock, ich bin heute schlecht drauf, alle sind blöd und ich greife die nächsten drei, die mir über den Weg laufen, an und ich bin heute total die Kratzbürste, kann ich in der Sekunde, wo ich das realisiere, sagen, Herr, vergib mir und ich mache es jetzt anders. Und die nächsten drei, die kommen, für die bin ich total die Freude. Ist das nicht der Hammer? Welche Freiheit wir in Christus haben, zu sagen zu können, Halleluja, ich habe von allem einen Gewinn. Alles dient mir zum Besten. Leute, wenn ich verletzt werde, ist das eine gute Sache, weil ich merke, in mir ist noch etwas nicht in Christus. Denn nur was nicht in Christus ist, kann verletzt werden. Hörst du mir zu? Christus kannst du nicht verletzen. Ich habe mal gesagt, Herr, warum steht nirgends im Wort, außer bei der Tempelreinigung, und das war nicht für dich, das hast du für den Vater getan. Warum steht nirgends im Wort, dass du explodiert bist? Sie haben dir vorgeworfen, du dienst mit der Macht des Teufels. Sie haben dir vorgeworfen, du bist doch nur Maria und Josefs Sohn. Sie haben ja ständig Jesus angeklagt, aber der bleibt immer ruhig. Warum war Jesus ruhig in sich selber? Er wusste, wer er war. Wenn du weißt, wer du bist, kann man dich nicht beleidigen. Ich kann zu dir Dummkopf sagen, wenn du weißt, ich bin kein Dummkopf, ich bin Sohn des Allerhöchsten. Was bringt der Spruch? Nichts.
Wenn du aber denkst, ich bin nicht der Schlauste und jetzt sagt er noch Dummkopf zu mir, jetzt bin ich aber verletzt.
Dann regiert dein Fleisch, nicht dein Geist. Die Bibel sagt, Jesus macht uns weiser als all unsere Lehrer. Jesus macht uns weiser als all unsere Lehrer. Du bist der Kopf und nicht der Schwanz. Jesus geht voraus, du folgst ihm nach. Zeichen und Wunder werden folgen denen, die da glauben. Die Wunder folgen dir, wenn du glaubst. Du musst nicht beten, dass ein Wunder passiert. Die Wunder folgen dir. Die suchen dich. Wo ist denn der Glaube? Die Wunder stehen immer parat. Du musst die Wunder vorstellen wie kleine Zeichentrickmännchen. Die stehen im Himmel und sagen, was machen wir heute? Wen heilen wir heute? Wen machen wir heute frei? Welchen Toten wecken wir heute auf? Und dann suchen die über die ganze Erde, wo ist denn Glauben? Und wo sie Glauben finden, da fliegen die hin. Wupp, wie ein Magnet. Wupp. Christen beschäftigen sich zu beten, dass ein Wunder passiert. Ein Wunder, ein Wunder, ein Wunder. Das Wunder passiert nicht, wo kein Glauben ist. Das Wunder passiert, wo Glauben ist. Dein Glaube hat dich geheilt, hat Jesus dauernd gesagt. Dein Glaube hat dich geheilt. Die geschehen nach den Worten deines Mundes. 10 Leprakranke kommen zu Jesus, 10 Stück. Und sie rufen von ferne. Und die hatten Glöckchen an ihren Kleidern, damit jeder sie klingeln hört. Und sie wussten, und sie mussten laut rufen, unrein, unrein. Und die haben morgens sich mit dem Finger gekratzt, eine fehlte Fingerspitze auf dem Boden. Bupp. Nächsten Morgen haben sie sich wieder gekratzt, da fiel der Finger runter. Lepra ist nichts Schönes. Es sind lebende Tote. Und sie sahen Jesus von fern und riefen, Meister, sei uns gnädig. Und Jesus sagt, mach ich, seid geheilt. Steht es so im Wort? Wer kennt das Wort? Was hat Jesus gesagt zu den 10 Leprakranken? Geht und zeigt euch den Priestern. Geht und zeigt euch den Priestern. Mit anderen Worten, das war das Todesurteil für sie. Menschlich das Todesurteil. Sie durften ja nicht in die Stadt. Sie durften auch nicht in die Nähe von Menschen, schon gar nicht zu den Priestern. Warum sagt es Jesus? Weil er sie total herausgefordert hat. Aber die 10, alle 10 gingen los, sagt das Wort. Alle 10 gingen los. Und während sie gingen, wurden sie geheilt. Und dann zeigten sie sich den Priestern. Aber das Interessante ist, nur einer kam zurück mit Lobpreis. Einer kam zurück mit Lobpreis zu Jesus, fiel vor ihm nieder und pries Gott. Er pries Gott. Nicht Jesus, er pries Gott. Jesus wäre schon super gewesen, aber er pries Gott. Gott ist auf unserer Seite. Lesen wir weiter. Vers 10. Ich sah die Arbeit, die Gott den Menschen gegeben hat, dass sie sich damit plagen. Alter Bund, altes Testament, ohne Christus plagst du dich. Schon mal als neue Schöpfung in einem Prozess, zum Beispiel der Streit mit jemand, läufst von Jesus weg, dann hast du keinen Bock zum Vergeben, dann wird es immer schlimmer, immer härter, immer bitterer, immer trauriger. Plagst du dich dann oder geht's dir super? Oh Thomas, mir geht's so gut, ich habe mich entschieden, der Schwester nicht zu vergeben. Oh, ich hasse den Bruder jetzt. Oh, mir geht's so gut dabei. Oh, seit ich mich entschieden habe, ihn zu hassen, oh, kann ich nachts wieder durchschlafen? Geht's mir so gut? Oh, mein Magenbrennen ist weg. Ich glaube nicht. Sondern der Frieden ist immer da, wo Jesus ist. Ich sah die Arbeit, die Gott den Menschen gegeben hat, dass sie sich damit plagen. Er hat alles schön gemacht, sagt dann Vers 11. Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Von einem Satz ins andere. Ja, das sind Leute, die viel Weisheit haben. Das sind Denker. Und Denker haben es nicht leicht in dieser Welt. Weil Denken verändert gar nichts. Bei Jesus sein verändert alles und Sprechen im Glauben verändert alles. Aber Denken verändert gar nichts. Das legt dir nur noch mehr Lasten auf. Und der Teufel liebt es, dich in Gedanken zu führen, wo du denkst, wie wäre das, wenn? Hätte, hätte, Fahrradkette. Oh, wäre ich in einem anderen Land geboren. Oh, hätte ich andere Eltern. Oh, hätte ich reiche Eltern. Oh, hätte ich aufs Gymnasium gekonnt. Oh, hätte ich studieren können. Oh, wäre meine Oma reich gewesen. Oh, 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 alles. So, jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, wo wir Gott kritisieren. Und denken, Gott, hättest du mich in eine andere Familie oder dies oder das oder nenn's wie du willst. Da wäre es mir so viel besser gegangen. Hast du mal drüber nachgedacht, dass Gott das alles gut gemacht hat? Richtig gemacht hat und vielleicht deine ganze Vergangenheit dir jetzt zum Besten dient? Dass du heute nicht der Mensch wärst, denn du bist, ich will es mal positiv sehen, weil die Umstände dich dahin geführt haben, dass du deine Knie beugst und bei Jesus bist? Für einen Reichen ist es so schwer, sich zu bekehren. Für einen Erfolgreichen ist es auch schwer, sich zu bekehren. Warum? Der Reiche braucht kein Geld. Und der Erfolgreiche keine Hilfe. menschlich gesehen. Wobei genau die beiden Gruppen wahrscheinlich Gott am meisten bräuchten. Denn der Reichtum verführt und der Erfolg verführt. Die meisten Pastoren, die in dieser Welt gefallen sind, in Sünde oder abgedriftet sind vom Herrn, und es werden gerade immer mehr, sind nicht die Kleinen, die kämpfen mit 20 Leuten am Überleben. Das sind die Großen mit 1.000, 10.000 Mitgliedern. Da eine Affäre mit der Sekretärin, da kommt alles ans Licht, da Steuerhinterziehung, da alles. Wenn der Erfolg da ist, musst du viel mehr auf dich aufpassen wie beim Misserfolg. Verstanden? König Salomo, ein Denker, und sagt, Gott hat ein Stück der Ewigkeit ins Herz gelegt, das ist gut so. Aber ohne Jesus ist das verdammt schwierig. Nur dass der Mensch nicht ergründen kann, das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Ja, der Mensch kann es nicht, aber die neue Schöpfung. Die neue Schöpfung kann es, denn Gott teilt sein Herz und seine Gedanken mit dir. Stimmt's? Gott teilt mit dir, was er denkt, was er fühlt, was er mag. Schon mal erlebt, dass du etwas, was weiß ich, kaufen wolltest oder entscheiden wolltest und hast gespürt, das passt von hin und vorne nicht. Aber du willst es unbedingt tun. Und du spürst immer ein Nein, ein Nein, ein Nein, wie wenn ständig ein Stoppschild vor deinem geistigen Auge ist. Warum tut Gott es? Weil er seinen Willen mit dir teilt. Weil er dir sagt, Kind, tu es nicht, tu es nicht, tu es nicht, tu es nicht, tu es nicht. Dreier BMW, die Geschichte kennt ihr, habe ich alle schon 100 Mal erzählt. Thomas, jung und dynamisch, bei der Bundeswehr, alle in der Kaserne fahren einen BMW. Mein Vorgesetzter auch, dachte, ich brauche auch einen BMW. Dreier BMW, weißt du konkret, ne? Ich zum BMW-Händler, ich stehe da, der Heilige Geist sagt nein, Thomas sagt ja. Der Heilige Geist sagt nein, Thomas sagt ja. Ich rein zum Verkäufer, der Verkäufer sagt ja, der Heilige Geist sagt nein. Finanzierung angefragt, die Bank sagt ja, der Heilige Geist sagt nein. Kennt ihr das Spiel? Ich war jung und dumm, ich kaufte den BMW und bin in 6 Monaten 18 Mal in der Werkstatt. 18 Mal. Und das Schlimmste, vom BMW-Händler weg, war eine große Bundesstraße. Ich fahre raus, es kommt ein 40-Tonner. Ich denke, das geht locker mit 3er BMW, weißt du, konkret. Ich fahre raus, das Ding geht aus. Der 40-Tonner kommt auf mich zu. Und er denkt, ich mache einen Spaß, bleib da stehen. Ich sitze da drin im Auto, gucke zum Seitenfenster raus und fange an zu schreien. Und der 40-Tonner Vollbremsung. Auto ging nicht mehr an. Dann kamen zum Glück ein paar, haben angehalten, haben mir geholfen, das Auto auf die Seite zu schieben. Hat noch ein bisschen dann gedauert, noch ein paar Rechnungen, noch ein paar hundert Mark damals. Und dann habe ich gedacht, 3er BMW, nichts gut diese. 3er BMW, geht's zurück. Ich verschenke 3er BMW, machst du Annonce, 3er BMW zu verschenken. Meine Nerven zurückkommen, 3er BMW weggehen. Ich hätte auf den Herrn hören können. Da ging alles kaputt, was kaputt geht. Und Leute, ich lüge euch nicht an. Da kamen aus München BMW-Techniker. Die haben das Auto untersucht und gesagt, wir finden nichts. Und da habe ich das Auto zum Schluss zurückgegeben und habe einen Ford Escort gekauft. Ich habe nie ein Auto mehr gehasst als diesen hässlichen Ford Escort. Eine Blechbüchse ohne Ende. Kein PS, nichts. Ein Schalthebel so lang wie zum Mond. Ich habe das Ding gehasst. Aber an der Karre ging nichts kaputt. Wir sind dann nach Amerika, ich habe es meinem Vater verkauft. Der ist 3 Jahre mitgefahren, außer Ölwechsel nichts. Das Auto ging nicht kaputt. Da war Segen drauf, aber ich habe es gehasst. Der 3er BMW ging dann ins Werk zu BMW und die haben auch nichts gefunden. Und dann hat es einer gekauft, der hatte nie wieder Probleme mit. Das macht menschlich keinen Sinn. Aber Gott hat gesagt, nein. Das war das erste Mal, wo ich ganz hart gelernt habe, es ist besser, auf den Herrn zu hören. Am Ende war ich nämlich genau da, am Eingang der Sackgasse, wo ich reingefahren bin. In der Sackgasse kommst du nicht weiter. Wenn Gott Nein sagt, fährst du rein. Mein Wille geschehe. Kennt ihr so Menschen? Jeder hat das Recht auf meine Meinung. Auch Gott. Macht er nicht. Gott sei Dank. Da merkte ich, dass es nichts Besseres gibt, als fröhlich sein und sich gütlich tun in seinem Leben. Denn ein jeder Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Was sagt er jetzt? Nicht zu viel nachdenken, einfach fröhlich sein und es ist, wie es ist. Ist am besten, durchs Leben zu gehen. Ein bisschen Vogelstrauß, Warum schreibt er sowas? Weil er Jesus nicht hat. Es ist nicht falsch, was hier steht. Aber viel besser ist es, alles mit Halleluja zu besiegen. Amen. Haben wir das gerade gemacht? Dass wir Halleluja gerufen haben über den Zeugen, über den Nöten, aber auch über den Triumphen und über den Siegen. Das ist eine Haltung, die gut ist. Und der Teufel kann dich nicht mehr rausreißen aus dem Frieden. Weil du weißt, mein Gott, mein Erlöser lebt und es ist besser, mit Gott nach vorne zu gehen als alleine. Ich merkte, Vers 14, dass alles, was Gott tut, das besteht für ewig. Man kann nichts dazu tun, noch wegtun. Amen. Wenn du Gott vertraust, hast du ein Amen. Wenn du Gott nicht vertraust, hast du ein Aber. Ich will mein Leben leben, wie ich will. Und dann kommt die Werbung, du darfst. Du darfst so bleiben, wie du bist. Du darfst, sagt der Teufel. Und Gott sagt, ich kann dich nicht so lassen, wie du bist. Das ist Mist. Ich muss dich leider ändern. Nein, es ist gut, dass Gott uns ändert, oder? Wenn ich zurückdenke, wie ich früher war, so möchte ich nicht mehr sein. Du auch? Ich bin so froh, dass ich raus bin aus dem alten Thomas. Den gibt's nicht mehr. Gott sei Dank. Halleluja. Das alles tut Gott, dass man sich vor ihm fürchten soll. Und nicht Angst, Furcht, Ehrfurcht. Was geschieht, das ist schon längst gewesen. Was sein wird, ist auch schon längst gewesen. Und Gott holt wieder hervor, was vergangen ist. Ist das nicht cool? Die Leute heute denken, sie sind so viel schlauer als alle anderen davor. Sie wissen alles so viel besser und sie machen alles so viel besser als alle davor. Aber so ist das nicht. So ist das überhaupt nicht. Sondern alles wiederholt sich, weil der Mensch bleibt, wie er ist. Und der gefallene Mensch sowieso. Und heute Morgen schauen wir uns mal ein bisschen was an. Es gibt so eine Zahl, die ist sehr interessant, die Zahl 40. Aber was noch interessanter ist, ist die Zahl 41. Lass uns mal sagen, Halleluja. Es gibt die 41. Und so nenne ich auch die Predigt, 41. Die heißt 41. Und da wollen wir heute mal drauf schauen. Bei der Sintflut regnete es 40 Tage und 40 Nächte. 40 Tage und 40 Nächte regnete es. Und glaub mir, Noah und seine Familie, die da am Boot waren, die hatten wirklich die Hosen voll. Wenn es 40 Tage und 40 Nächte regnet und du kommst aus einer Wüstenregion, ist das nicht normal oder das bist du nicht gewohnt. Es pratzelt und regnet und pratzelt und schaukelt und schaukelt und schaukelt 40 Tage und Nächte, ohne dass es aufhört. Das ist wirklich angstmachend, oder? Schon mal in deinem Leben in einer Situation gewesen, wo du gedacht hast, 40 Tage und Nächte regnet es? Schon mal in einer Situation gewesen, wo du gedacht hast, ich saufe ab? Es kann nur sein, dass ich absaufe. Es regnet doch die ganze Zeit. Aber dann kam Tag 41 und was passierte da? Es hörte auf zu regnen. Halleluja. Mose wurde ein Mörder, weil er seine Emotionen nicht unter Kontrolle hat. Wir werden immer zum Mörder, wenn wir unsere Emotionen nicht unter Kontrolle haben. Und ob das wir richtig ausführen oder verbal, die Bibel sagt, wer Böses spricht, ist ein Mörder vor Gott. Ich habe es nicht erfunden. Wenn du negativ redest, bist du aus Gottes Sicht ein Mörder. Ein Schwert kommt aus deinem Mund. Aus Jesu Mund kommt auch ein Schwert, aber das ist für einen Feind, nicht für andere Menschen. Mose wurde ein Mörder und lief 40 Jahre in der Wüste rum, weg vor Gott. Er wollte keine Buße tun, er wollte nicht umkehren, er hatte kein Vertrauen zu Gott. 40 Jahre seines Lebens wanderte er durch die Wüste. Und dann kam das Jahr 41. Und Gott rief ihn, um der Retter der Israeliten zu werden. Ist das gut? Halleluja. Mose, als er dann Gott diente, ging 40 Tage auf den Berg in die Gegenwart Gottes. Was das Volk unten machte, wissen wir. Die konnten nicht 40 Tage durchhalten, Vertrauen und Glauben. Sie machten das goldene Kalb. Aber da wollen wir nicht drauf schauen heute. Gott hat Mose 40 Tage auf den Berg gerufen, um mit ihm zu reden. Die hatten ganz schön viel zu reden, gell? Und dann kam Tag 41. Und was empfing Mose am Tag 41? Die 10 Gebote. Halleluja. Bist du froh, dass es 41 gibt? Die Israeliten wanderten 40 Jahre durch die Wüste und im Jahr 41 gingen sie ins verheißene Land. Irgendwie kommt uns so langsam so ein bisschen was, merken wir irgendwie so ein bisschen Zusammenhänge? Goliath verspottete die Israeliten 40 Tage lang. 40 Tage lang trieb er Spott über Gott, über die Israeliten. Aber am 41. Tag wurde er getötet. Boom. Jona predigte Ninive die Botschaft der Umkehr für wie lang, wer weiß es? 40 Tage. Und am 41. Tag stoppte Gott seinen Plan, sie zu vernichten. Jesus fastete 40 Tage in der Gegenwart Satans. Satan war um ihn rum 40 Tage lang. Du fastest und du hast 40 Tage lang, 24 Stunden, 7 Tage die Woche, hast du Satan um dich herum sichtbar. Jesus sah ihn und er sah ihn. Und er die ganze Zeit sagt, Mensch Junge, du hast doch Hunger. Hörst du, wie dein Magen krummelt. Schon mal so eine Zeit gehabt, irgendeine Zeit von diesen Zeiten hier, war schon mal ein Goliath vor dir gestanden. War schon mal ein Riese in deinem Leben, der dich 40 Tage lang verspottet. Schon mal jemand in dein Ohr geflüstert, 40 Tage lang, hey, das schaffst du nicht, das kannst du nicht, das wird nichts. Kommt euch das bekannt vor? Jona, 40 Tage predigt er in einer Riesenstadt und er weiß, die leben alle nicht mehr lange. Oder er denkt es zumindest. Aber die haben Gott sei Dank auf ihn gehört und Gott änderte seinen Plan am Tag 41, sagt, okay, ihr habt Buße getan, ich vernichte euch nicht. Ist das cool? Jesus fastet 40 Tage in der Gegenwart des Teufels und am 41. Tag lesen wir was? Der Teufel floh von ihm. Nicht er ging, er floh. Er floh. Er merkte, Junge, Junge, an dem beiße ich mir die Zähne aus. Der ist härter als ich. Der gibt nicht nach, der gibt nicht auf. Das hätten nochmal 40 Tage sein können, hätte keinen Unterschied gemacht. Weil Jesus eine Entscheidung getroffen hat. Ich bete dich nicht an. Okay? Jesus, nach seiner Auferstehung, blieb er 40 Tage bei den Jüngern. 40 Tage blieb er bei den Jüngern, aber am 41. Tag fuhr er auf in den Himmel. Was sagt uns die Geschichte? Was ist der Kern aus dieser Botschaft? Hör mir gut zu, der Regen wird aufhören. Der Riese wird fallen. Und du kommst ins verheißene Land, solange du nicht aufgibst am 40. Tag.
Halleluja.
Alles wird der Teufel tun, deine Emotionen, dein Verstand, deine Logik, dein Denken, deine Erfahrung. Alles wird gegen das Wort Gottes stehen und sagen, gib auf, gib auf, gib auf. Guck, es passiert nichts. Heute ist Tag 38, passiert nichts. Morgen ist Tag 39 und es passiert nichts. Morgen ist Tag 40 und dann wird es noch schlimmer. Kurz vorm Sieg wird es am schlimmsten. Goliath schrie am lautesten am 40. Tag. Das Wasser war am höchsten am 40. Tag. Aber was passierte dann? Es kam Tag 41. Und es sagt uns das. Der Tag 41 wird kommen. Und mir geht es nicht jetzt genau um 40 Tage. Sondern mir geht es darum, egal wie lange es bei dir ist, schau und sag dir selber 41. Lass dir ein Tattoo machen, 41. Jeder, der dich fragt, was heißt denn das? Der 41. Tag wird kommen. Egal wie lang der ist, versteh dir. Es geht jetzt nicht um die Anzahl der Tage, es geht um die Botschaft. Es geht darum, dass Gott dich nicht vergisst und nicht vergessen hat. Ohne Kampf kein Sieg. Wir wollen oft nicht kämpfen, aber ohne Kampf kein Sieg. Ich will auch oft nicht kämpfen. Wenn wieder irgendwas ist, denke ich mir, ich möchte auch ins Lalaland. Ich möchte auch in die Hängematte, in die geistige. Aber die gibt es nicht. Kaum bist du in der Hängematte und du denkst so, oh, ist das schön, kommen die ersten. Der Herr der Fliegen, gell? Gott ist für dich. Ich will dir heute Morgen das so richtig in dein Herz brennen, dass du weißt, egal was kommt, Gott ist bei dir und er wird dich nicht verlassen noch versäumen. Hebräer 10, 35, noch 4 Bibelstellen. Dann feiern wir ein bisschen Geburtstag von der Marion und ein bisschen unsere Vorfreude für den Urlaub. Ist Gott gut? Hebräer 10, 35. Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Vertrauen hat immer eine Belohnung. Und es ist logisch. Gott möchte, und das haben wir uns schon oft angeschaut, diese Bibelstelle, und immer wieder kommt der Heilige Geist damit. Immer wieder erinnert er euch. Wir haben auch immer wieder neue Leute dabei, aber wirf dein Vertrauen nicht weg. Was heißt es? Bevor du etwas wegwerfen kannst, musst du es erstmal haben. Und dieses Vertrauen ist, wenn du eine neue Schöpfung bist, wenn du von neuem geboren bist, hast du dieses Vertrauen, ist in dein Herz hineingelegt worden durch den Heiligen Geist. Und du hast dieses Vertrauen zu Gott. Wenn du glaubst, dass Gott existiert, und das tut jeder von euch, das weiß ich, kannst du auch glauben, dass Gott dir hilft. Das tut nicht jeder, nicht immer. Warum? Weil Zweifel in unserem Herzen kommen, weil wir rechnen. Wir rechnen bis Tag 40. Wir zählen bis Tag 40 mit und sagen, ja wann denn, wie denn, wo denn, warum denn? Mach das nie. Zweifel nie Gott an, sondern komm in ein Halleluja und sag von Tag 1 bis Tag 40 Halleluja. Mein Erlöser lebt. Mein Gott wird mir Recht schaffen. Am richtigen Tag, zur richtigen Stunde. Gott weiß, wann der Durchbruch ist. Gott weiß, wann das Kind auf die Welt kommt. Gott weiß, wann der Tag und die Stunde ist, wo er sagt, jetzt kommt Tag 41. Amen. Aber du darfst eins wissen, Tag 41 kommt. Er kommt immer. Er kommt immer. Ich weiß, dass manche von euch durch die härtesten Umstände in ihrem Leben sind. Und du lebst immer noch komisch, gell? Kannst auch bekennen wie ich, davon stirbt man nicht. Das ist mein Lieblingssatz mittlerweile, wenn der Teufel kommt. Davon stirbt man nicht. Das habe ich jahrelang geglaubt, davon stirbt man. Bin von Tod zu Tod. Brauche ich nicht mehr. Davon stirbt man nicht. Amen. Weil mein Gott lebt, mein Erlöser lebt. Und Gott ist für mich. Und alles muss mir zum Besten dienen. Alles. Jeder Umstand muss mir zum Besten dienen. Ablehnung muss mir zum Besten dienen. Enttäuschung, Verrat, Missbrauch. Egal in welcher Form, es muss mir alles zum Besten dienen. Es dauert halt 40 Tage. Aber dann kommt Tag 41. Versteht ihr das? Gefällt uns das? Nicht wirklich, wenn wir ganz ehrlich sind. 41 gefällt uns, 40 nicht. Aber es geht nicht anders. Nochmal, Gott und seine Pläne, der Papa und seine Pläne sind gut. Wenn du denkst, hättest du es auch so gemacht oder so, zweifelst du seine Güte an. Mach das nicht, das ist eine Sackgasse. Fahr da nicht rein, verschwende deine Zeit nicht mit Sackgassen. Schau auf den Herrn und wisse, hey, Tag 41 kommt. Tag 41 kommt in deinem Leben, in meinem Leben. Soll ich was anders predigen? Ist euch langweilig? Guckt mich alle an wie im Regenwetter. Leute, das ist gute Botschaft, das ist ermutigendes Wort. Ja, freu dich mal, freu dich. Die Leute da draußen, bei denen kommt kein Tag 41. Der kommt zwar, aber nicht wie bei dir. Da geht es weiter und weiter und die Nullen vermehren sich hinter ihren Tagen. Sie hoffen immer, dass was passiert, aber es passiert nichts. Neben meinem Haus ist jetzt das buddhistische Zentrum, habe ich euch schon erzählt. Gestern war wieder so ein Feiertag, 300 Buddhisten, wenn es langt. Die kommen da, die pilgern. Da ist so ein Typ drin, alle Fenster auf, das klingt alles zu mir in mein Büro. Hare Krishna, Bugadi Bangabom. Weil habe ich mitgesungen, habe sie nachgeäfft, aber da habe ich ja, komm, lass gut sein. Ja? Stunden murmelt da einer was vor und die singen das nach. Bumba di bamba bumba, bubadi bamba bumba. Und so geht es Stund um Stund, von morgens die ganze Nacht durch, tagelang. Da habe ich, jetzt muss ich mal lesen, was die glauben, was ist denn der Buddhismus? Die glauben an die Selbsterlösung, an die Selbsterleuchtung. Der Buddha glaubt nicht an einen Schöpfergott oder an irgendeinen Gott. Er glaubt an die Selbsterleuchtung. Da habe ich gedacht, wow, noch eine Sackgasse für die Menschheit. Und dann tanzen die alle und da sind die alle fröhlich und die haben lustige Gewänder an. Und die Weißen, die sich da hinein begeben haben, die sind noch schlimmer als die Leute aus Sri Lanka und wo die alle her sind, die Inder, die da rumrennen. Der Deutsche perfektioniert ja immer alles, wisst ihr ja, gell? Die ersten Nazis waren die Spanier, dann die Italiener, aber der Adolf hat alles perfektioniert, oder? Den Feminismus gab es schon lange auf der Welt, aber die Deutschen haben ihn perfektioniert. Alle Ismus werden in Deutschland perfekt. Und wenn die Buddhisten werden, dann sind die größere Buddhisten als die Buddhisten selber. Das ist schon lustig. Müsst ihr mal die Leute anschauen, das ist lustig. Die steigen aus und dann ziehen sie ihre Gewänder an und ihre Holzkette und dann Hare Krishna und dann oh, denke ich mir, ja, ich weiß, ihr wollt schon zeigen, dass ihr es besser könnt, wie die, die es erfunden haben. Das ist der Deutsche, der ist so. Vielleicht wollen auch manche Christen besser sein als Gott und Gott zeigen, wie toll sie sind. Ich habe keine Ahnung. Das gibt es bestimmt auch. Und da habe ich gedacht, Leute, ihr könnt 40 Jahre durchsingen. Biggidi baggidi bum bam badi, da 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 da. Es wird nicht zur Erleuchtung führen. Und ich will mich nicht lustig machen über die. Sondern ich habe nur gedacht, Mensch, was habe ich für eine Gnade in meinem Leben, dass ich Jesus finden durfte. Dass er mich zuerst geliebt hat und in mein Leben kam. Und Gott sei Dank so früh, wie es war. Und nicht erst jetzt. Und Gott sei Dank ist er jetzt da, bei dir auch. Ich muss nicht buggidi baggidi bung stundenlang singen. Bärblack sagt, was singen die denn die ganze Zeit? Sei ja immer das Gleiche. Da ist einer, der murmelt davor, dann haben sie so einen Plastik-Buddha drin mit dem dicken, nackten Bauch. Da könnt ihr mal Bilder angucken im Internet, alles voll, überall Blumen. Fleisch essen sie keins, weil die Tiere ja auch lieb sind. Und dann singen die rund um die Uhr. Stund um Stund. Ich habe gedacht, Selbsterlösung gibt es nicht, Gott sei Dank, gell? Und die denken, wenn sie nichts geschafft haben, dann werden sie wiedergeboren, dann dürfen sie nochmal von vorne probieren. Boah. Ich habe gedacht, danke Jesus. Die Dinge, die machen mich dankbar, dich auch. Dankbar, dass ich das Licht in mir habe. Alle suchen sie das Licht. Aber der das Licht geschaffen hat, den lehnen sie ab. Ja, weil zu müsste man sich beugen. Und der Mensch will sich nicht beugen. Der Mensch will selber alles entscheiden und selber alles bestimmen. Bin ich froh. Darum wirf dein Vertrauen nicht weg. Der Teufel will dir dein Vertrauen rauben und das kann er nur, wenn du es zulässt. Wenn du Gott als nicht vertrauenswürdig anfängst zu sehen, geht dein Vertrauen weg. Verstanden? Es gibt so viele Filme, wo ein U-Boot sinkt und dann klopfen die und dann hören die das oben und dann hoffen die, dass eine Rettungskapsel kommt. Dass ein Rettungsflugzeug, ein Rettungsschiff, egal was für Situationen, Menschen hoffen immer das, was kommt. Und es ist gut, wenn sie weiter hoffen, weil Hoffnung macht stark. Wenn aber einer ist, und es ist immer einer dabei, mindestens einer, der immer sagt, uns wird niemand retten, da kommt niemand, hör auf mit dem Mist. Kennt ihr das? Das ist immer die Stimme des Feindes. Immer ist einer mindestens dabei, der sagt, da kommt niemand. Und wenn dann doch die Rettungskapsel kommt, naja gut, lag ich halt falsch. Nee, du hast uns tagelang gequält mit deinem Gequatschen, mit deinem Negativen. Auch Gott dich schon mal gerettet? Ich gehe davon aus, sonst wärst du heute Morgen nicht da. Und wie lange hast du die Stimme ertragen, die dir die ganze Zeit gesagt hat, das wird nichts, das wird nichts, das wird nichts, das wird nichts, das wird nichts. Gott lässt sich Gott sei Dank von deinem wird nichts aufhalten, nicht aufhalten. Weil er hat einen Plan. Amen. Johannes 14, 27. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Wow, bin ich froh, dass Jesus mir seinen Frieden gegeben hat. Was ist denn der Friede Jesu? Der Glauben, dass der Vater mich liebt und dass alles bezahlt ist. Amen. Dass ich Frieden habe, weil Jesus die Rechnung bezahlt hat. Schon mal irgendwo gewesen, wo du gegessen hast und jemand ist vorheimlich und hat die Rechnung bezahlt und du gehst zum Wirt oder zur Bedienung und sagst, kann ich mal kurz zahlen? Und sie sagt, schon alles bezahlt. Der Blick ist immer der tollste. So. Dieses, hä? Kennst du das? Hä? Schade, dass du nicht immer einen Spiegel vor dir hast. Dieses, hä? Wer hat denn da bezahlt? Meins auch? Ja, das habe ich oft im Geist, wo der Heilige Geist mich erinnert, dass alles bezahlt ist. Und ich so, oh Gott sei Dank, Halleluja. Halleluja, ist alles bezahlt. Amen. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Diesen Frieden hatte Salomo nicht. Salomo schrieb, jo, ist alles für die Katz. Ich sag's mal mit meinen Worten. Und ich sag, nee, es ist alles für meinen Frieden. Amen. Wenn ich loslasse, ist für meinen Frieden. Wenn ich kämpfe, ist für meinen Frieden. So wie der Heilige Geist mich führt und leitet. Manchmal sagt er loslassen, dann sagt er kämpf. Und ich werde mich nicht mehr in den Weg stellen. Du auch nicht. Wenn er sagt kämpf, dann kämpfe ich. Wenn er sagt loslassen, lasse ich los. Beides ist sehr anstrengend. Beides ist sehr herausfordernd. Beides kostet alles. Meinen Frieden gebe ich euch. Halleluja. Philipper 4,6. Auch so eine Bibelstelle, die kaum ein Christ ernst nimmt. Sorgt euch um nichts.
Ja, der hat gut reden.
Der hat die Ruhe weg. Nee, der hat den Frieden von Johannes 14,27. Sorgt euch um nichts. Sondern, was sollen wir stattdessen tun? Sorgen, hör mir gut zu, Sorgen ist anzweifeln, dass Gott meint, was er sagt. Und sagt, was er meint. Wenn Jesus sagt, in meinen Wunden bist du geheilt und du bist im Tag 40, macht es keinen Unterschied. Die Wahrheit ist immer noch dieselbe, aber es kommt Tag 41, wo die Heilung sich manifestiert. Geh und zeig dich den Priestern. Nee, das kann ich doch nicht. Ich bin ja immer noch verfault. Denen wuchsen neue Gliedmassen nach. Das waren kreative Wunder, den Leuten wuchsen neue Finger oder Zehen oder Beine oder was auch immer abgefallen war. Die Nase, die Lippe, die Ohren, was da weggefault war von Lepra. Die sahen aus wie Zombies. Und es wuchs nach. Die waren vollkommen geheilt. Jeder, der die sah, wusste, die sind geheilt. Die hatten aber noch Glöckchen an sich und haben sich gefragt, hä, wie geht denn das? Keine Krankheit hat einen höheren Namen als der Name Jesu. Alles, was ein Name hat, muss sich beugen, jedes Knie und bekennen, Christus, Jesus ist der Herr. Punkt, auch jede Krankheit. Jede Krankheit muss bekennen, Jesus ist der Herr. Du gehst zum Arzt und kriegst eine Diagnose. Ruf laut Halleluja. Hast du das begriffen? Ruf laut Halleluja. Was sagst du? Was heißt dein Halleluja? Lobe den Herrn. Der Teufel will nicht, dass du Halleluja sagst. Der will, dass du sagst, oh Gott, oh Jesus, no, oh Heide, nein, warum ich schon wieder? Pass auf, was du sprichst. Ihr müsst euch mal in Gottes Lager versetzen. Er hat Jesus ans Kreuz geschickt, um alles zu bezahlen. Er schenkt dir alles, sagt, du hast vollen Zugang zu deinem Erbe. Und er wünscht sich nichts mehr, als dass der Thomas, wenn Krankheit an seine Türe klopft, sagt, ich bin geheilt in Jesu Wunden. Und das macht den Papa so stolz. Er sagt zu den Engeln, guckt, wo der Thomas herkommt, was der alles durchgemacht hat. Und er sagt, mein Sohn hat bezahlt. Ist das nicht toll? Oh, ich freue mich so. Wie wird Gott reagieren, wenn ich rumlaufe, sage, ich bin Christ, aber ich bin krank. Ich kann das nicht, ich habe Schmerzen, ich bleibe daheim, mir geht's nicht gut. Werde ich den Vater irgendwie ehren? Wird der Vater im Himmel sitzen und sagen zu den Engeln, ja, der hat, ist halt schwer für den Thomas. Nein, es wird ihn null Ehre bringen, null. Ich glaube, es verletzt ihn sogar so sehr, dass er einen Schmerz spürt. Stell dir mal vor, du hast einen 5-jährigen Sohn, bist am Spielplatz, sitzt mit den anderen Mamis oder mit den anderen Papis. Und ein Sohn spielt und da kommen zwei neue Kinder, die haben Eis. Und ein Sohn guckt da ganz sehnsüchtig hin. Und die sagen, willst du mal lutschen? Nö, sagt dein Sohn, ich hätte auch kein Eis. Aber mein Papa, der ist so geizig, der kauft mir keins. Und du sitzt da als Papa und denkst, hä? Ich habe doch gar nicht gesagt, ich kaufe keins. Wie kommt er da drauf? Er denkt negativ von dir. Ganz banales Beispiel. Nee, ich krieg kein Kaugummi. Meine Mutti, die gibt mir nie ein Kaugummi. Wie wird sich die Mama oder der Papa fühlen? Glaubt ihr, Gott geht's anders im Himmel? Wenn wir die ganze Zeit Krankheit groß machen, Armut groß machen, Sorgen groß machen, anstatt mal im Glauben nach vorne zu brechen, wird der Mensch so einen Glauben finden? Bei mir klappt das auch nicht immer. aber ich spüre dann, ich fühle mich nicht gut. Und ich bin dankbar, dass ich mich nicht gut fühle. Sagt Papa, es tut mir leid, ich habe gerade gezweifelt. Ich will nicht mehr zweifeln. Mir geht es gut, weil du mein Arzt bist. Halleluja. Und dann kämpfe ich so lange, bis der Schmerz geht. Und wenn es 40 Tage dauert, egal, es kommt 41. Tag 41 kommt. Das Jahr 41 kommt. Die Stunde 41 kommt. Die Minute 41 kommt. Die Sekunde 41 kommt. Warum? Weil Gott es will. Und ich möchte nicht mehr, dass Gott über mir traurig ist. Egal in welchem Bereich. Ich möchte Gott Freude bereiten. Du auch? Wenn du Gott ganz vertraust, kannst du nicht mehr zweifeln. Wenn du begriffen hast, dass du nicht einer Institution oder einem Glauben vertraust oder einer Kirche oder einer Gemeinde oder einem Pastor, was so denken die meisten Christen, sondern dass du dem Höchsten, den wir Abba, lieber Vater, nennen dürfen, vertraust. Habt ihr schon mal was von den Endzeitpreppern gehört? Das sind Leute, das sind Millionäre, Milliardäre, die bauen sich Atombunker. Da gibt es so ein Silo in Amerika, ich glaube in Kansas war das, war ein Atomsilo, geht, was weiß ich, 60 Meter in die Tiefe, 40 Meter breit, ich weiß nicht mehr genau. Und das hat so ein Milliardär gekauft von der US-Armee und hat es ausgebaut, wenn die Zombie-Apokalypse kommt. Und da sind lauter Wohnungen drin, da ist ein Krankenhaus drin, da sind Vorräte drin für 20 Jahre. Und da kannst du dich einkaufen, wenn du Geld hast. In der Schweiz hat ein Milliardär, ein Schweizer, einen riesen Bunker von der Schweizer Armee gekauft, über viele Etagen, hunderte von Zimmern, befahrbar mit LKW. Könnt ihr mal selber googeln auf YouTube, gibt es die Videos noch. Und da kannst du dich auch einkaufen, dass wenn das Schlimme kommt, dann sind die da drin. Ich freue mich, dass wenn das Schlimme kommt, Jesus am Himmel erscheint und mich holt. Amen. Und jetzt glaube ich, gibt es auch viele Christen in dieser Zeit, die auch gern ein Endzeitprepper wären. Die sich preparen, die sich vorbereiten. Die meinen, wenn sie in Aktion treten, Thomas, wir müssen auswandern. Ja, wohin denn? Endzeit ist überall. In welches Land? Der Teufel ist überall. Das, was über die Erde kommt, kommt überall. Die Kontrolle über die Menschheit wird überall sein. Das Zeichen, was du annehmen musst zum Kaufen und Verkaufen, wird überall sein. Egal, wo du hingehst, es wird überall sein. Wenn wir uns jetzt damit beschäftigen, dass wir irgendwo auswandern, vergisst du das, was hier um dich rum ist. Verstanden? Wenn du denkst, irgendwo ist es besser als hier, dann wird der Teufel dich reinlegen und dir sagen, lass alles hier los, das ist hier, hat keinen Wert, das ist alles schlecht hier, kümmere dich nicht mehr um deine Freunde, um deine Familie, um deine Nachbarn, das ist alles egal, weil du wirst ja auswandern. Aber wohin denn? Ich amüsiere mich immer über die Berichte mit den Auswanderern. Wunderschöne Sendung am Anfang, wo sie überall hingehen, gehen sie nach Malotze, ja, nach Mallorca oder sonst wohin auf die Welt. Irgendwo nach Südamerika und ich denke mir immer, ja, die haben gewartet, bis du kommst, weil die haben bisher nicht überleben können. Oder in Afrika, die waren kurz vorm Sterben, bis die Deutschen kommen. Und dann machen sie da ein Geschäft auf, wie die eine da in Malotze, macht ein Kinderbekleidungsgeschäft auf, mit Hosen für 30 Euro aufwärts für Kinder. Ja, die Mallorquiner, die sind extrem reich, kaufen das. Natürlich nach einem halben Jahr laden zu, insolvent und Haufen Schulden. Warum? Weil die Mallorquiner schon vorher ihren Kindern Hosen gekauft haben, aber nicht bei dir. Die brauchen dich nicht. Niemand braucht dich. Mach dir das mal bewusst. Es gibt kein Land der Welt, was dich braucht. Außer da, wo du hingestellt bist. Weil Gott es so geplant hat, dass du hier bist. Deswegen bist du hier. Sonst wärst du schon weg. Verstanden? Das heißt, immer wenn du dich beschäftigst, da drüben ist das Gras grüner, da drüben ist alles schöner. Letztes Jahr, wo wir in den Amerika-Urlaub sind, aber Thomas, du kommst doch wieder. Habe ich gesagt, nee, ich weiß es nicht. Oh nee. Ja, verstehe ich. Ja, ehrt mich ja auch, wenn ihr wollt, dass ich wiederkomme. Aber ja, ich würde gerne nach Amerika auswandern. Mir gefällt da ziemlich alles. Aber Gott hat es zu mir nicht gesagt. Warum soll ich dahin auswandern, wenn Gott es nicht gesagt hat? Wird es funktionieren? Ich sag dir, was passiert, wenn du gehst, wo du nicht sollst. Du hast 3er BMW. Du gehst halbe Jahr 18 Mal auf die Knie. Sagst, Herr, ich glaube, ich bin hier fehl am Platz. Ich hab's dir doch schon gesagt, Thomas. Nix gehen, nix schwimmen. Mutti, Mutti, ich will nicht mehr nach Amerika. Sei still und schwimm weiter. Verstanden? Ich möchte euch Ruhe geben. Ich möchte euch Frieden geben. Ich möchte euch Glauben geben heute Morgen. Ich möchte euch Zuversicht geben. Der Heilige Geist spricht zu dir. Auch, dass du hier bist in der Gemeinde, ist gut. Gott hat dich hierher gestellt. Hier ist nicht alles top, hier ist nicht alles grün. Aber Gott hat dich hierher gestellt. Und glaub mir, der Teufel wird nicht kommen und dir sagen, oh, du bist hier genau richtig. Er wird dir sagen, du bist hier genau falsch. Und er wird dir andere Gemeinden zeigen, wo das Gras viel grüner ist. Er wird dich Leute treffen lassen von anderen Gemeinden, die so lieb und nett sind. Und hier sind alle immer so blöd mit mir. Dauernd habe ich Streit mit der Schwester XY. Meint ihr, der Teufel macht es bei mir anders? Oh, das sagt der Thomas in Amerika, da wird einer kommen, dich ansprechen. Der wird sagen, wir suchen Nachfolge. Hier ist ein Gebäude, 300 Leute da, musst nur Ja sagen. Kriegst ein Green Card, musst nur unterschreiben. Das wird sowas von in die Hose gehen. Wenn das nicht vom Herrn ist. Amen. Warum? Weil du einen Platz blockierst von jemandem, der dafür berufen war. Und dein Platz steht leer, wo Gott dich hinberufen hat. Verstanden? Es wird nicht funktionieren. Und wenn du das begriffen hast, kannst du dich entspannen und sagen, es ist alles gut. Ich bin genau richtig. Ich bin genau richtig da, wo Gott mich hingestellt hat. Halleluja. Sorgt dich um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung, mit Halleluja vor Gott kund werden. Und immer wieder treffe ich Christen, die seit 30 Jahren in der Krankheit sind. Sie beten die Krankheit an, sie reden die Krankheit, sie leben die Krankheit. Alles, was sie reden, ist Krankheit, Krankheit, Arzt, Medizin, dies, meine Tabletten, meine Pillen, mein Arzt hat gesagt, mein Therapeut hat gesagt, ja, wenn dir das so gefällt, mach es weiter. Gott liebt dich deswegen nicht weniger. Aber wenn du frei werden willst, musst du an einem Tag eine Entscheidung treffen und sagen, heute ist der Tag des Heils und heute möchte ich rauskommen. Und es macht nicht plopp und dann ist es so. Sondern so wie du langsam reingeschlittert bist, so musst du auch langsam wieder raus. Wir haben Leute hier gehabt, die waren psychisch krank oder in der alten Gemeinde vor allem. Und haben die einfach die Medikamente abgesetzt, weil in der Predigt die Botschaft war, Jesus hat dich geheilt. Dann hatten sie einen Rückfall und dann ist richtig schwierig geworden. Weinsberg oder Wiesloch, da brauchst du als evangelischer, freikirchlicher Pastor gar nicht rein und sagen, ich betreue die Leute, ich war schon oft dort. Weißt du, was die dir sagen? Sie können die Leute besuchen, aber sobald sie anfangen mit dem Evangelium, schmeißen wir sie raus. Weil die haben nur Ärger. Warum? Weil die denen Flöhe in den Kopf setzen. Und ich habe irgendwann zu Gott gebetet vor ein paar Jahren und gesagt, Herr, ich brauche eine Antwort von dir. Mit dem ganzen Psychopharmaka-Scheiß. Wie geht man damit um? Wenn ich sage, du bist nicht geheilt, ist nicht gut. Wenn ich sage, du bist geheilt, ist auch nicht gut. Was ist Weisheit? Wisst ihr, was Jesus für eine Weisheit hat? Er hat zu mir gesagt, Thomas, wer hat die Medikamente verschrieben? Habe ich gesagt, der Arzt. Und warum? Weil er eine Krankheit festgestellt hat. Wenn die Heilung sich manifestiert hat, wer wird die Gesundheit feststellen? Wer wird die Medikamente absetzen? Halleluja. Sind wir raus, oder? Wir hatten hier eine Frau, die ist in das Zimmer vom Amtsrichter in Heidelberg, wahre Geschichte, reingestürmt. Die hat einen Vormund. Viel in Wiesloch gewesen. Rennt durch das Zimmer durch, rein, ruft mich an, heult mir ins Telefon eine Viertelstunde, bis ich überhaupt mal zum Punkt gekommen bin, was sie von mir will. Sagt sie, ja, Thomas, ich habe Scheiße gebaut. Sag ich, was hast du denn jetzt schon wieder angestellt? Sag ich, ja, ich bin da reingerannt, durch das Zimmer durch. Die Sekretärin hat noch geschrien, rein zum Richter und hat gesagt, der Bauer Thomas, der Pastor von der Church at the River in Heidelberg, ist ab sofort mein Vormund und Sie haben gar nichts mehr zu sagen. Ich bin explodiert am Telefon und habe gesagt, Fräulein, wenn du das noch einmal machst, hast du hier Hausverbot. Ich werf dich raus und du sitzt nie wieder einen Fuß hier rein. Sag ich, wenn du den Namen der Church at the River schlecht machst und meinen Namen, mit so einer Aktion, da geht es nicht um dich, da geht es um mich. Ja, ich weiß. 14 Tage drauf, ruft sie mich wieder an, ich habe Scheiße gebaut. So, ach, schön. Was hast du jetzt gemacht? Ja, ich habe ein Auto gekauft. Sag ich, ja toll. Und jetzt, ja, ich kann es ja nicht bezahlen. Sag ich, warum kaufst du ein Auto? Ja, weil ich ein Auto wollte. Dann habe ich gegoogelt, ja, sie hat ja einen Vormund, sie ist gar nicht geschäftsfähig. Das habe ich ihr aber gar nicht gleich gesagt. Ich habe sie erst mal ein bisschen kochen lassen. Habe ich gesagt, jetzt rufst du in der Firma an und dann sagst du, was Sache ist und entschuldigst dich und dass du diesen Kauf stornieren möchtest. Ja, kannst du das? Nein, 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 Fräulein. Du hast das Auto gekauft, du stornierst. Versteht ihr, was ist? Ich habe hier schon alles erlebt, könnte Bücher füllen, da wird mir kein Mensch glauben. Dann ruft sie mich wieder kurz drauf an, sei und wie war's? Ja, Halleluja, ich habe dann den Kaufvertrag hingefaxt und das Fax ging nicht durch. Die haben nie einen Kaufvertrag empfangen. Gott ist gut, oder? Manchmal muss Gott auf deine Faxen eingehen. Fax gibt es ja nicht mehr, gell? Gott sei Dank, aber egal. So, und die letzte Bibelstelle. Und da haben wir Kaffee. Johannes 10, 28. Und da heißt es, und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Halleluja. Jesus hat uns das gegeben, Vergangenheit. Ich gebe ihnen das ewige Leben, weil das Kreuz war ja noch nicht. Aber wenn wir das lesen, war das Kreuz, ist ja Vergangenheit. Da war es noch Zukunft, zwar nicht mehr lange, aber bald. Und Jesus hat uns das ewige Leben gegeben. Ist das gut? Halleluja. Es entspannt doch. Sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Halleluja. Wir müssen nicht wie König Salomo sagen, oh, ist alles Haschen nach Wind, alles irgendwie. Nein, es ist alles gut. Können wir das mal sagen? Es ist alles gut?
Es ist alles gut.
Das ist deine Hausaufgabe für diese Woche. Du sagst dir selber, es ist alles gut. Du hörst das Männchen im Ohr. Und niemand, der jetzt noch Probleme hat oder Krankheit hat oder irgendwas hat, soll sich angegriffen fühlen. Und niemand von euch soll nachher hingehen zu seinem Bruder, seiner Schwester und sagen, ja, die Botschaft war für dich, weil du bist ja noch krank. Hör bloß damit auf, das ist nicht die Botschaft heute Morgen. Sobald wir jemand richten, die Bibel sagt, wenn du meinst zu stehen, seh zu, dass du nicht fällst. Die Botschaft ist heute für jeden von uns, auch für mich, wo wir uns selber sagen, okay, Jesus, Tag 41 kommt. Amen.
Amen.
Gott ist auf meiner Seite. Halleluja. Halleluja. Und alles, was Gott tut, ist gut. Sein Plan ist gut. Sein Nein ist so gut wie sein Ja. Und sagt er, wenn die Herausforderungen kommen, die werden kommen, auch diese Woche, sagst du Halleluja. Halleluja. Der Teufel kommt und sagt, ich mach dich krank. Sagst du Halleluja. Der denkt dann, die hat nicht mal alle Tassen im Schrank. Ich habe zum Thomas gesagt, das Flugzeug wird abstürzen. Sagt er zu mir, Halleluja. Dem macht ja gar nichts mehr Angst. Halleluja. Amen. Ich sage so oft in den Predigten Halleluja. Ich beschneide bestimmt bei jeder Predigt 15 Hallelujas raus. Weil ich manchmal denke, der Zuhörer im Internet denkt bestimmt, was ist mit dem los? Hat er die Halleluja-Droge? Ja, Amen. Aber manchmal ist es echt zu viel. Aber das kommt einfach aus. Ich merke das gar nicht, wenn ich hier vorne stehe. Weil es einfach in mir drin ist. Es kommt aus mir raus. Halleluja. Ich freue mich. Manche Sachen, die ich hier predige, sind in dem Moment, wo ich es gerade predige, geboren. Da staune ich selber. Manchmal sage ich so, während ich predige, sage ich so, wow, weil ich selber denke, oh, Hammer. Ja, und ihr denkt, was der alles weiß. Aber das gerade in dem Moment bin ich damit schwanger geworden, blub, war es da. Und dann schneide ich das natürlich raus, weil sich das komisch anhört, aber egal. Halleluja.
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 Lass uns das antrainieren. Amen, dass wir Halleluja sagen, wenn der Teufel kommt und uns ärgern will. Und nicht mehr uns aufregen und über jeden Mist gleich hier wieder und... Es ist eine Herausforderung, ich weiß. Aber der Weg ist das Ziel. Amen.
Amen.
Der Weg ist das Ziel. Wir haben alle unsere Baustelle, alle miteinander. Aber Gott ist für uns. Amen. Und Gott hat für uns einen Tag 41 bereitet. Halleluja. Amen. Papa, danke für das Wort. Danke für jeden Einzelnen. Danke, dass du jeden liebst, auch die Zuhörer im Internet. Danke für die Dank-E-Mails aus der Schweiz. Danke für die Menschen in Österreich, die sich bedanken, Herr, für das Wort. Danke, dass du ja überall dasselbe bist. Danke, dass wir ein Segen sein dürfen aus Heidelberg für den deutschsprachigen Raum. Danke, Herr, für jeden, den du zu uns schickst, der zu uns gekommen ist. Danke für jeden, den du veränderst. Papa, danke für deinen Tag 41, der kommt. Egal, wie lang der ist, egal, wie der aussieht, egal, wann der kommt. Namen. Wir sagen Halleluja. Danke für den Sieg, der uns gehört. Danke, dass uns niemand und nichts aus deiner Hand reißen kann. Danke, dass wir versorgt sind. Danke, dass wir unser Vertrauen nicht wegwerfen. Danke, dass wir deinen Frieden haben. Und danke, dass wir uns um nichts sorgen müssen, weil du bei uns bist. Und danke, dass wir ewiges Leben haben. Danke, Jesus. Du hast gerufen, es ist vollbracht und wir rufen es auch aus über unserem jetzigen Leben. Heute, jetzt und hier. Es ist vollbracht. Amen. Halleluja.